Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Susanne Daubner.
Einen wunderschönen Dienstagabend. Hallo und herzlich willkommen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Wie geht es weiter mit der SPD? Fragen sich heute viele. Gestern war Kevin Kühnert ja aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten als Generalsekretär. Und jetzt muss also der neue Matthias Miersch den SPD-Karren rausziehen aus dem Zustimmungssumpf. Es sind nicht einmal mehr 12 Monate bis zur nächsten Bundestagswahl. Der neue ist zwar ein alter Hase in der Partei, der Öffentlichkeit ist er aber bisher wenig bekannt. Er wirkte bisher vor allem im Hintergrund, aber ist er auch ein guter Manager der Partei? Bevor ich gleich mit ihm spreche, stellt Juli kurz ihn vor.
Alles ist bereit im Willy-Brandt-Haus. Fotografen, Presse warten auf den Auftritt des Neuen. Matthias Miersch. Nun gut, wirklich neu ist er nun wahrlich nicht im politischen Geschäft in der SPD. Doch bislang war die zweite Reihe sein Zuhause, nun also das Rampenlicht. Das Amt des Generalsekretärs für Miersch ist es eine große Ehre und doch ergibt sich auch nachdenklich.
Da braucht man schon ein dickes Fell. Und ich bin, glaube ich, jemand, der sehr sensibel sein kann. Und der sich genau überlegt hat, ob er das machen will, ja oder nein.
Die Antwort ist bekannt und sie dürfte dem neuen Generalsekretär am Ende trotz allem auch nicht schwer gefallen sein. Er will gestalten, er will alles geben und es wird für ihn Zeit. Schon häufiger wurde Miersch für irgendwas gehandelt. Seit fast 20 Jahren ist er Abgeordneter, hier zu sehen im Wahlkampf 2009 in seinem eigenen Imagefilm. Seine Heimat, Hannover, seine Themen vor allem die Umweltpolitik, die Energiewende und die Frage des sozialen Ausgleichs. Lars Klingbeil preist heute den neuen Generalsekretär für seine Fachkenntnisse. Man kennt sich, man schätzt sich, Niedersachsen unter sich.
Es war wichtig, dass wir jemanden haben, der die Professionalität, die Klarheit, die Erfahrung und auch den Kompass mit sich bringt, als Generalsekretär das Haus, die Kampagne und mit uns zusammen die Partei führen zu können.
Miersch gilt bei den Sozialdemokraten als Linker und doch, er wird flügelübergreifend geschätzt. Die Hoffnung, ein Generalsekretär, der den Genossen Geschlossenheit bringt. Eine besondere Verbindung hat Miersch zum SPD-Bundestagsabgeordneten Adis Ahmetovic. Noch vor seiner Zeit als Politiker hat Miersch als Anwalt die Familie vor der Abschiebung bewahrt. Nun sitzen sie zusammen im Bundestag. Wegen einer Krebserkrankung lässt Ahmetovic sein Mandat zurzeit ruhen. Zu Miersch wollte er sich trotzdem äußern.
Er hat das Unmögliche möglich gemacht und dank ihm und seinem Rechtsbeistand und seiner Rechtsberatung durfte ich am Ende in Deutschland bleiben. Herr Matthias Miersch zeichnet eine Sache aus. Er ist sehr, sehr konsequent in dem, was er tut und sehr kontinuierlich in dem, was er tut.
Das Unmögliche möglich machen, es könnte auch das Motto im Willy-Brandt-Haus sein. Miersch wird den Wahlkampf von hier organisieren. Mit Blick auf den Kanzler und die anhaltenden Kandidatendiskussionen verpackt Miersch heute galant Unterstützung und Drohung in einen.
Olaf Scholz wird sich auf mich hundertprozentig verlassen können. Aber wer mich kennt, und vielleicht bin ich deswegen auch ausgewählt worden, ich werde nicht bequem und ein einfacher Ja-Sager sein.
Sensibel und unbequem, so sieht sich der Generalsekretär selbst. Nervenstärke wird er brauchen und vor allem auch eine ordentliche Portion Optimismus.
Ja, wie will der Neue seine Partei aus diesem Umfragetief herausholen? Fragen wir ihn direkt. Guten Abend nach Berlin, Herr Miersch.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Ist Ihnen eigentlich klar, worauf Sie sich da eingelassen haben? Ist das nicht ein Himmelfahrtskommando?
Naja, also klar wird es einem sicherlich erst, wenn man so richtig drin ist und die ersten Tage oder Wochen hinter sich hat. Aber ich bin ja lange genug im Geschäft, im politischen Geschäft und weiß schon, dass die Herausforderung enorm ist. Und dennoch ist es eine tolle Bestätigung und Ehre meiner Arbeit.
Ja, die nächste große Herausforderung ist die Bundestagswahl in einem Jahr. Die SPD gewinnt im Moment aber offenbar nur Wahlen ohne den Kanzler, wie zuletzt in Brandenburg.
Nein, das glaube ich nicht. Wir haben gesehen, dass wir auch die ganzen anderen Jahre immer wieder als SPD aufholen konnten. Wir haben auch bei der letzten Bundestagswahl eine nicht günstige Ausgangsposition gehabt. Und dann sind wir als Erste durchs Ziel gegangen. Insofern ist es die Aufgabe jetzt auch des Generalsekretärs, vor allen Dingen aufzuzeigen, es geht um eine Richtungsentscheidung bei der nächsten Bundestagswahl. Die Rezepte sind völlig unterschiedlich. Die März-CDU steht so in etwa für alles, für das ich zum Beispiel als Generalsekretär nicht stehe. Und das müssen wir Bürgerinnen und Bürgern erklären. Diese Zeiten sind sehr volatil, die Leute sind sehr verunsichert. Aber mit Empathie und entsprechender Ansprache glaube ich, dass wir sehr, sehr viel Zuspruch auch für die sozialdemokratischen Ziele wieder bekommen können.
Ja, Empathie und entsprechende Ansprache sind das eine. Aber wir haben gerade in Brandenburg gesehen, es kommt auf die richtige Führungsfigur an. Deshalb nochmal zu Olaf Scholz. Der Kanzler ist offenbar extrem unbeliebt. Nach unserem ARD-Deutschland-Trend sind nur noch 18% der Befragten mit seiner Arbeit zufrieden. Mehr als 53% dagegen mit der von Boris Pistorius. Müssen Sie diese Stimmung im Land nicht ernst nehmen?
Natürlich muss man Stimmungen ernst nehmen und das weiß Olaf Scholz auch und deswegen werde ich ihn auch dabei unterstützen, dass er jetzt gerade in den nächsten Wochen und Monaten auch zeigt, dass es hier um ursozialdemokratische Ansprüche geht. Beispielsweise, wir reden gerade über die Sicherung von Industriearbeitsplätzen. Hier ist der Kanzler, hier ist die Bundesregierung gefragt und insofern bin ich mir sehr sicher, dass hier Olaf Scholz sehr deutliche Taten und Worte auch fallen lässt und wir zeigen, dass wir in den nächsten Monaten tatsächlich eine sozialdemokratische geführte Regierung haben, die hier Sicherheit im Wandel schafft.
Aber noch mal kurz zur Stimmung im Land. Braucht die SPD jetzt nicht eine Art Kamala Harris-Moment, also dass der Kanzler etwa den Weg freimacht für einen beliebteren Kandidaten?
Nein, ich halte von diesen Spekulationen überhaupt nichts. Und diese Personifizierung bringt auch augenblicklich in dieser Partei gar nichts. Und wichtig ist, glaube ich, vor allen Dingen, dass es wirklich um die verschiedenen Richtungen geht, die wir jetzt im Angebot haben. Sehen Sie, Herr Merz sagt beispielsweise, wir brauchen Respekt für Besserverdienende. Natürlich sage ich als Sozialdemokrat, Respekt gegenüber allen ist angezeigt. Aber Politik ist doch gerade für die da, die niemals zu den Besserverdienenden gehören, die aber jeden Tag sich krumm machen an den unterschiedlichsten Stellen, in Pflegeeinrichtungen, in Kitas und hier dieses Land am Leben halten. Und insofern geht es um sichere Löhne, um gute Arbeitsbedingungen und auch um Rente.
Ja, nur was nützen all diese Punkte, wenn sie damit nicht durchkommen bei den Menschen? Große Kritik gibt es an der Kommunikation des Kanzlers, um nochmal auf ihn zu sprechen zu kommen. Können Sie ihn denn zum Reden bringen, also zum Besser erklären?
Ich habe ja gesagt, er hat meine hundertprozentige Loyalität, aber natürlich werde ich ihm auch Ratschläge geben. Und ich glaube, dass wir ganz sicher jetzt nicht die Moderationsrolle nur einnehmen können, sondern sehr deutlich zeigen müssen vom Kanzler, vom Parteivorsitzenden, vom Fraktionsvorsitzenden, dass hier die sozialdemokratisch geführte Regierung dieses Land steuert. Gerade in einer schwierigen Zeit. Wir haben Rahmenbedingungen, die überhaupt nicht einfach sind. Der russische Angriffskrieg, die Folgen von Corona, das Thema Inflation. Hier ist Zusammenhalt gefragt und deswegen sage ich nochmal, die SPD ist meines Erachtens die politische Kraft, die diese Sicherheit in stürmischen Zeiten geben kann und die, da bin ich mir sicher, auch jetzt in dieser Regierung geben wird.
Hier sind stürmische Zeiten, aber Sie haben nicht mehr viel Zeit bis zur nächsten Bundestagswahl und müssen das Profil der SPD wieder schärfen. Aber wie soll das innerhalb der Ampelregierung gehen, ohne dass die auseinanderfliegt?
Naja, wir haben ja klare Absprachen, dass wir beispielsweise das Rentenpaket jetzt in den nächsten Wochen beschließen, dass wir das Tariftreuegesetz, wie wir es im Koalitionsvertrag geregelt haben, beschließen. Und wir werden den Haushalt beschließen, trotz schwieriger Rahmenbedingungen. Und dann geht es darum, dass man wirklich aufzeigt, dazu ist dann Wahlkampf ja da und dazu ist ein Generalsekretär da, dieses vorzubereiten, dass es ganz unterschiedliche Ansätze geht, wie man in diesem Land Politik macht. Und hier, glaube ich, sind die Rezepte in den politischen Parteien Spektren so, dass wir tatsächlich als Sozialdemokratie beweisen können, dass es uns um Zukunft, aber auch um Zusammenhalt geht, um einen sehr handlungsfähigen Staat, der beispielsweise in Zukunft investieren kann. Wir sehen, dass der Bundesverband der Deutschen Industrie mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund fordert, dass dieser Staat investiert in Infrastruktur, in Zukunft, in Bildung. Und hier sind große Unterschiede zur CDU/CSU. Und insofern bin ich mir sehr sicher, wenn wir in den nächsten Monaten diese Konzepte gegeneinander stellen, dass Bürgerinnen und Bürger sehen, dass es sich lohnt, SPD zu unterstützen.
Sie gelten bisher vor allem als Feuerlöscher im Hintergrund. Jetzt müssen Sie in der Partei aber viel Feuer entfachen. Können Sie das?
Ja, ich glaube schon, dass ich auch in meinem Wahlkreis, aber auch in den Veranstaltungen, die ich in Deutschland ja auch gemacht habe, immer wieder zeigen kann, dass ich ein, finde ich jedenfalls, auch empathischer, aber vor allen Dingen auch aufnahmebereiter Mensch bin, der oder dessen höchstes Gut, jedenfalls ist es für mich, dass die glaubwürdig, die persönliche Glaubwürdigkeit ist. Und insofern hoffe ich, dass ich auch hier ein Zugpferd sein kann für diese Partei, ihr den Mut zu geben, um diesen Bundestagswahlkampf gut zu bestehen.
Sagt der neue Generalsekretär der SPD. Vielen Dank nach Berlin, Matthias Miersch.
Ich danke Ihnen.
Und wir kommen zu einem Thema, das schon beim darüber reden kaum zu ertragen ist. Es geht um Kinderpornografie, also sexualisierte Gewalt gegen die Kleinsten. Zutiefst verstörende Taten begangen von Erwachsenen. Und das zur Schaustellen all dessen im Internet. Da mag es wirklich nur eine winzige Erleichterung für die Opfer sein, dass Fahnder endlich eine riesige Plattform für kinderpornografische Bilder und Videos im Darknet abschalten konnten. Und nun 6 mutmaßliche Hintermänner aus Deutschland in Untersuchungshaft sitzen. Es seien dort abscheuliche Fantasien ausgelebt und Gräueltaten zur Schau gestellt worden, hieß es heute. Aus Köln, Philipp Wundersee.
Da ist einem, wenn man die Tonspuren gehört hat, regelrecht schlecht geworden.
Sexualisierte Gewalt findet in jeder sozialen Schicht statt und findet zu jeder Zeit statt.
Die Userzahl bei dieser Plattform ging in die Hunderttausende.
Eine Plattform im Darknet für Aufnahmen sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Jetzt abgeschaltet und 6 führende Köpfe des Forums festgenommen. Tonnenweise Datenträger angeschaut und ausgewertet. Das Ergebnis von 4 Jahren Ermittlungen.
Man hat Qualen, man hat Erpressung, man hat Leid von den Kindern sehen können. Aber das haben die User für sich nicht gesehen. Das haben die sich schön geredet. Die haben tatsächlich an einiger Stelle gesagt, man wollte den Kindern nur Liebe geben.
Es gab auf der Plattform sogar Kategorien für die Videos und Bilder, darunter auch Kinder unter 3. Allein auf einem Rechner eines Tatverdächtigen entdecken die Ermittler 13,5 Terabyte Material, was etwa 3,4 Millionen Fotos entspricht.
Wichtiger als die Strafverfolgung selbst ist, dass weiterer Missbrauch verhindert wird und Kinder befreit werden, die sich noch in den Fängen von Pädophilen befinden.
Willkommen am Hilfetelefon sexueller Missbrauch.
Anruf bei Tanja von Bodelschwing.
Ja, genau. Ja, da sind Sie hier richtig.
Täglich melden sich bei ihr am Hilfetelefon Opfer und berichten vom Leid. Und die, die Missbrauch in ihrem Umfeld befürchten.
Das ist besonders wichtig eigentlich bei Menschen, die vielleicht einfach nur ein komisches Gefühl haben und wo erstmal nichts Greifbares so richtig da ist. Also gerade für die Menschen ist es total wichtig, auch sich anonym wohin zu wenden.
Der Bedarf an Beratung werde immer größer. Aufklärung, vor allem der Kinder selbst, sei wichtig. In jeder deutschen Schulklasse sitzen laut Experten im Schnitt 2 Kinder, die solche schrecklichen Erfahrungen machen mussten.
Auch jetzt, gerade in diesem Moment, in dem wir uns unterhalten, werden Kinder in Deutschland sexuell missbraucht.
Das jetzt deaktivierte Forum wurde weltweit genutzt. Die Aufnahmen dort zeigten ausschließlich Mädchen, teils sogar Babys. Der Besitz und das Verbreiten sind eine Straftat. Die Ermittler sprechen direkt zu den Kriminellen. Sucht euch Hilfe, hinterfragt euer Handeln.
Sie zerstören diese Kinderseelen, sie machen nichts Gutes. Egal, was sie sich da einreden, das sind ihre eigenen Bedürfnisse, die da stillen.
Die Auswertungen werden noch lange dauern. Die Ermittler erhoffen sich, dass weitere Festnahmen von Tätern folgen.
Und wir schauen in den Nahen Osten, wo nicht nur jeden Tag Raketenangriffe und viele Tote deutlich machen, wie gefährlich und brenzlig die Lage ist. Auch markige Worte lassen eine weitere Eskalation erahnen. Der Iran hat Israel davor gewarnt, seine Infrastruktur anzugreifen, möglicherweise seine Erdöl- oder sogar Atomanlagen. Der Iran selbst hatte vor einer Woche rund 200 Raketen auf Israel abgeschossen. Als Reaktion darauf hatte Israel ja einen Vergeltungsschlag angekündigt. Der wiederum würde laut Iran Außenminister dann eine noch stärkere Antwort nach sich ziehen. Diese Entwicklung sehen viele Menschen in Teheran heute mit großer Angst, berichtet Katharina Willinger.
Auf dem großen Basar in Teheran sieht es heute eigentlich aus wie immer. Verkäufer bieten ihre Ware an, Käufer beschweren sich über die ständig steigenden Preise. Doch über allem liegt derzeit eine spürbare Anspannung. Kommt es wirklich zu einem direkten Krieg mit Israel? Darüber machen sich viele hier Sorgen. Das, was wir im Gazastreifen und im Libanon gesehen haben, macht uns natürlich Angst. Israel sagt zwar, sie wollen gezielt bestimmte Orte treffen. Ich hoffe sehr, dass keine Zivilisten zu Schaden kommen. Oft hört man hier auch Kritik am eigenen Regime. Doch selbst die Händler, die sonst recht offen sprechen, wollen sich nicht vor der Kamera äußern. Die Regierung präsentiert sich weiter selbstbewusst. Außenminister Araghchi will in den kommenden Tagen gleich mehrere Nachbarländer besuchen, um über das Vorgehen Israels zu beraten. Vor seinem ersten Stopp in Saudi-Arabien wiederholte er heute die Drohung in Richtung Israel. Wir sind bereit für jede Art von Szenario. Unser Militär ist vorbereitet und zu 100% bereit. Sie haben bereits alle möglichen Ziele identifiziert. In den letzten Tagen kursieren in iranischen Medien Videos, die Vorbereitungen des iranischen Militärs zeigen sollen. Auch Karten mit möglichen Zielen in Israel wurden veröffentlicht, darunter Ölraffinerien, Kraftwerke sowie Flughäfen. In Teheran organisieren Regimeanhänger zudem immer wieder kleinere Demonstrationen, auch heute. Sie unterstützen einen Krieg gegen ihren Erzfeind Israel und damit auch die USA und stehen bedingungslos hinter den pro-iranischen Milizen Hamas und Hisbollah. In beide sollen jährlich Dutzende Millionen fließen, während es der eigenen Bevölkerung Tag für Tag schlechter gehe, so der Vorwurf, den viele Iranerinnen und Iraner dem Regime seit Jahren machen. Für uns kann es eigentlich nicht viel schlimmer werden, sagt dieser Mann. Wir sind schon am Ende, egal ob es Krieg gibt oder nicht. Es sind mal wieder ungewisse Stunden und Tage für viele hier im Iran.
Und Katharina Willinger ist ja für uns in Teheran. Katharina, ein mögliches Ziel der Israelis könnten auch die Atomanlagen sein. Für wie wahrscheinlich hältst du das?
Nun, der US-Präsident Biden hatte ja vergangene Woche schon angekündigt, dass seine Regierung das nicht unterstützen würde. Jetzt kann man sich oder muss man sich natürlich fragen, wie viel Einfluss hat diese US-Regierung aktuell auf die israelische Regierung? Für die wiederum wäre so ein Angriff von strategischem Interesse, denn Israel fühlt sich ja durch das iranische Atomprogramm auch bedroht. Es wäre sicherlich ein sehr aufwendiger Angriff. Diese Anlagen, die sind unterirdisch. Sie befinden sich im Zentral-Iran und sind sicherlich auch sehr gut geschützt. Und es birgt eine Gefahr, nämlich dann, wenn es nicht klappt, dann steigt natürlich das Risiko, dass der Iran sein Atomprogramm noch schneller voranbringen wird.
Welche Folgen könnten denn mögliche Angriffe Israels im Iran haben?
Naja, der Iran, der droht ja schon seit einer Woche, es ist ja jetzt genau eine Woche her, dass dieser Angriff des Irans Richtung Israel ging. Man droht mit einem Gegenangriff, das tun Offizielle, das wird in den Medien verbreitet, das hören wir in Hintergrundgesprächen und das ist sicherlich der Versuch, auch Druck aufzubauen auf Vermittler, auf andere Regierungen, Israel da abzuhalten. Wir sehen jetzt auch diese Auslandsreise, haben es im Beitrag gerade gesehen, vom Außenminister Araghchi in verschiedene arabische, muslimische Länder. Und auch die Drohung soll es geben, an die Golfstaaten den Luftraum nicht freizugeben. Da wird also Druck aufgebaut. Und ja, die Gefahr ist da, dass es zu einem offenen Schlagabtausch zwischen Israel und dem Iran kommt. Wir brauchen gar nicht mehr drüber reden, ob das gewollt ist. Aber man steht wirklich so wahrscheinlich so sehr wie noch nie zuvor vor diesem Schritt. Und wenn wir hier in Teheran nochmal darüber sprechen, wie es den Menschen geht, man geht hier eigentlich jeden Abend mit einem schlechten Gefühl ins Bett und fragt sich, ob es heute Nacht soweit sein wird.
Dankeschön, Katharina Willinger, für diese Einschätzungen und Eindrücke in Teheran. Ja, und vom Iran gucken wir in die USA. Heute in genau 4 Wochen wird dort ein neuer Chef oder eine neue Chefin im Weißen Haus gewählt. Wegen des komplizierten Wahlsystems kommt es auf wenige Swing States an, wie etwa Arizona, also Staaten, in denen mal die Demokraten, mal die Republikaner die Nase vorn haben. Wir wollen deshalb bis zur Wahl immer wieder auf einen Swing State schauen und diejenigen, deren Stimmen dort entscheidend sein könnten. Und wir starten heute in Arizona, wo besonders viele Latinos leben. Ja, und das Thema Migration an der Grenze zu Mexiko besonders heiß diskutiert wird. Man könnte meinen, dass sich ausgerechnet die Latinos von Donald Trumps fremdenfeindlichen Kurs abwenden. Aber ganz im Gegenteil, berichtet Gudrun Engel.
Gott segne Donald Trump. An diesem Sonntagmorgen geht es für Jorge und Betty Rivas aber nicht wie sonst in die Kirche, um fromme Wünsche zu formulieren, sondern zu einem Autokorso. Beide sind vor mehr als 3 Jahrzehnten in die USA eingewandert.
Wir sehen, dass unser Land jetzt viel schlechter dasteht als vor 4 Jahren, als Trump unser Präsident war. Zum Beispiel die Wirtschaft oder die Sicherheit auf den Straßen und so viele andere Dinge. Wir haben verstanden, dass wir uns engagieren müssen, etwa mit so einer Parade. Aus der ganzen Gegend kommen die Trump-Unterstützer. Treffpunkt Oro Valley, etwa 130 Kilometer von der mexikanischen Grenze entfernt. Eine Grenze, über die Betty Rivas selbst undokumentiert ins Land gekommen ist, vor mehr als 30 Jahren. Der Unterschied zu früher ist, diese Regierung jetzt lässt einfach alle rein. Und da sind viele Kriminelle dabei. Das ist nicht in Ordnung. Präsident Trump liebt Einwanderer. Seine Frau Melania ist ja auch eine. Aber er will auch Recht und Ordnung. Recht und Ordnung, das fordern hier viele. Jorge Rivas trägt seine Waffe offen. In Arizona ist das erlaubt. Und egal, wen ich hier frage, alle bestätigen ganz selbstverständlich, sie haben eine im Auto oder in der Handtasche oder beides. In jedem Fall immer dabei, um sich verteidigen zu können, auch beim Konvoi. Ein Viertel der registrierten Wähler in Arizona sind Latinos, etwa 1,3 Millionen Menschen. Vor 4 Jahren noch haben sie überwiegend für Biden gestimmt. Jetzt wenden sich viele von den Demokraten ab. Denn sie sehen ihre Werte dort nicht mehr vertreten. Sie sind konservativ, sie sind katholisch. Der Mann hat das Sagen. Ich würde immer die Republikaner wählen, weil wir die gleichen Werte teilen. Werte, ja. Aber das bedeutet nicht zwangsläufig, Trump zu wählen, sagt Roxana Lopez. Die 62-Jährige ist Tochter mexikanischer Einwanderer. Sie engagiert sich in der Grenzstadt Nogales in diesem Wahlkampf für Harris. 20.000 Einwohner. Der rostige Zaun mit Stacheldraht teilt die Stadt. Hier halten die Demokraten eine Hochburg. Noch. Sie schwindet langsam. Jeden Abend zünde ich meine Marienkerze an, so wie das jede gute Mexikanerin tut. Hier lebt meine Seele. Und ich werde den Hass nicht mein Land übernehmen lassen. Das ist falsch. Wir haben Rechte und wir nutzen unsere Stimme und wir werden gewinnen. Roxana Lopez engagiert sich bei der Wählerregistrierung und übersetzt die komplizierten Formulare ins Spanische. Gestern war in Arizona die letzte Gelegenheit, sich zur Wahl anzumelden. Wer das bis jetzt nicht getan hat, darf im November keine Stimme abgeben. Es ist mir sehr wichtig, mich anzumelden und zu wählen. Nur so kann ich sicherstellen, dass später auch die Politik gemacht wird, die ich mir für meine Community wünsche. Eine Community, die hier in Nogales zu 85% aus Latinos besteht und für die die Grenze und die Migration kein großes Thema ist. Sie haben sich damit arrangiert. Anders die Trump-Unterstützer in Oro Valley. Treffen unter Gleichgesinnten. Neben der illegalen Migration stöhnen und ächzen sie unter den hohen Preisen. Die Inflation, das zweite wichtige Thema für Latinos.
Groceries, Gasoline, Insurance.
Lebensmittel, Benzin, Versicherungen, alles ist unfassbar teuer. Wir Latinos sind hart arbeitende Menschen. Wir haben Anstand. Aber wenn man heute einkaufen geht und man für die gleichen Dinge mehr als das Doppelte hinblättern muss wie noch vor 4 Jahren, dann weiß man, die Demokraten sind keine Option. Betty Rivas und ihre Freundin Liz Najera haben extra Lieder für Donald Trump geschrieben. Auf Spanisch. Mit denen wollen sie weitere Latinos überzeugen und vor der Wahl mobilisieren.
Gudrun Engel in Catalina, du begleitest den US-Wahlkampf. Ja, für uns, Gudrun, sind denn die Stimmen der Latinos nur in Arizona wahlentscheidend oder in ganz Amerika?
Also sie sind in ganz Amerika wichtig, einfach weil die Latinos die Bevölkerungsgruppe ist, die hier am schnellsten wächst. Prognosen zufolge ist schon 2050 der Punkt erreicht, wo jeder vierte Amerikaner, jede vierte Amerikanerin Latino oder Latina ist. Derzeit leben die meisten in Texas, in Kalifornien, in Florida und eben hier in Arizona. Und hier sind ihre Stimmen tatsächlich wahlentscheidend, weil dieser Swing State so knapp und so umkämpft ist. In der Vergangenheit hat die Mehrheit der Latinos hier demokratisch gewählt. Auch vor 4 Jahren für Joe Biden. Aber diese Mehrheit, sie schrumpft und sie schrumpft schnell, weil sich viele Latinos jetzt Donald Trump zuwenden. Dafür gibt es im Prinzip viele Gründe, aber die 3 häufig genanntesten sind, die meisten haben sich etwas aufgebaut, eine Existenz, etwa ein Restaurant wie Jorge und Betty Rivas hier hinter mir. Und sie hoffen, dass der Geschäftsmann Trump etwas gegen die Inflation tut. Dann, sie sind sehr katholisch, sie sind sehr konservativ und sie sind wie alle Republikaner gegen das Recht auf Abtreibung. Das ist ihnen wichtig. Und viele stammen eben aus Ländern aus Mittel- oder Südamerika, ehemalige Autokratien oder Diktaturen, und sie wollen einen starken Mann, der dieses Land führt, und für sie ist das eben Donald Trump.
Ja, nochmal zur Veränderung der Stimmung in Arizona. Hängt das auch mit Kamala Harris zusammen, die ja als Vizepräsidentin für das Thema Migration zuständig ist?
Ja, das ist das, was wir tatsächlich am häufigsten gehört haben. Die Grenze befindet sich 130 Kilometer Luftlinie nach Süden. Und wir stellen fest, dass alle Latinos und Latinas, mit denen wir hier gesprochen haben, sagen, sie fühlen sich eben gar nicht mehr selbst als Migranten. Sie sind seit 20, 30 Jahren hier oder in der 2. und 3. Generation schon hier geboren. Sie sprechen zwar noch Spanisch miteinander, sie leben diese Kultur, aber sie fühlen sich als Amerikaner. Sie sind stolz auf dieses Land und sie wollen es verteidigen. Und sie finden es ungerecht, dass sie das Gefühl haben, die Grenze ist offen, jeder kann kommen, jeder kann bleiben, obwohl sie es so schwer hatten. Und für dieses Chaos, da machen sie Kamala Harris verantwortlich.
Dankeschön, Gudrun Engel in Arizona. Und damit sind wir bei den Kurznachrichten in den Tagesthemen. Und dir, Susanne.
US-Präsident Biden verschiebt seine Deutschlandreise. Wegen eines aufziehenden Hurrikans bleibe er in den Vereinigten Staaten. Das teilte das Weiße Haus mit. Der Wirbelsturm Milton zieht auf die US-Küste in Florida zu. Biden wollte eigentlich am Donnerstag in der Bundesrepublik eintreffen. In Berlin und auf dem US-Stützpunkt Ramstein waren auch Gespräche zur weiteren Unterstützung der Ukraine geplant. Laut dem Weißen Haus wird die Reise nachgeholt. Der Zeitpunkt ist noch unklar. Noch hat die Grippewelle in Deutschland gar nicht begonnen, doch schon jetzt ist die Zahl der Krankschreibungen extrem hoch. Laut AOK-Fehlzeitenreport gab es bis August schon so viele wie im gesamten vergangenen Jahr. Zugenommen haben vor allem Atemwegserkrankungen, aber auch psychische Belastungen im Beruf sind stark angestiegen. Es zeige sich, dass eine hohe emotionale Bindung an den Arbeitgeber dazu führt, dass man sich gesünder fühlt. China hat vorläufige Zölle auf Weinbrand aus der EU angekündigt. Betroffen ist vor allem französischer Cognac. Gewertet wird Pekings Maßnahme als eine erste Reaktion auf die Entscheidung der EU, Zusatzzölle auf chinesische Elektroautos auf den Weg zu bringen. Die Europäer hatten das damit begründet, dass chinesische Staatshilfen zu einer Wettbewerbsverzerrung führten. Einzelheiten nun von Anja Kohl.
Mit Weinbrand treffen Chinas Gegenzölle eine vom Handelsvolumen relativ überschaubare Produktkategorie. Damit lässt Peking die Tür für eine immer noch mögliche Verhandlungslösung offen. China importiert Weinbrand größtenteils aus Frankreich, das anders als Deutschland für die Zölle auf E-Autos gestimmt hatte. Schon ab Ende der Woche wird China auf die Einfuhr von Weinbrand aus der EU zusätzlich bis zu 39% Zoll erheben. Davon betroffen sind vor allem große französische Hersteller wie Hennessy, Rémy Martin oder Martell, die den chinesischen Markt dominieren. Und auch kleinere französische Destillerien, die in China auf immerhin fast 13% Marktanteil kommen. Die chinesische Regierung hat zudem weitere neue Zölle, unter anderem auf Autos mit größeren Motoren, Schweinefleisch oder Milchprodukte aus der EU angedeutet. Es könnte also auch zu einer weiteren Eskalation im Handelsstreit kommen.
Den Nobelpreis für Physik erhalten in diesem Jahr der US-Wissenschaftler John Hopfield und der britische Informatiker Geoffrey Hinton. Die Pioniere der künstlichen Intelligenz werden dafür ausgezeichnet, dass sie Werkzeuge aus der Physik genutzt haben, um den Grundstein für das heutige leistungsstarke maschinelle Lernen zu legen. Die Forschungen haben beispielsweise Gesichts- und Spracherkennung möglich gemacht, so das Nobelkomitee. Der Preis ist mit umgerechnet 970.000 Euro dotiert. Es sind immer faszinierende Bilder. Gestern Nacht waren über der Ostsee Polarlichter zu sehen. Sie entstehen durch Sonnenstürme und treten meist in den Polarregionen auf. Sind die Sonnenstürme aber besonders stark, kann die Aurora Borealis, so der wissenschaftliche Name, auch hierzulande beobachtet werden. Je klarer die Nacht, desto besser.
Gehen wir jetzt noch in den Wald, der oft gar nicht mehr so aussieht, wie er in der Romantik poetisch schön beschrieben wird. Doch vom deutschen Wald im Sonnenglanz, wie es im 19. Jahrhundert in der Oper Der Freischütz hieß, ist höchstens die Sonne über den Wipfeln übrig geblieben. Denn in den vergangenen Jahren sind mehr Bäume durch Stürme, Dürre und Käferbefall zerstört worden, als neue wertvolle Biomasse wieder gewachsen ist. Das ist das Fazit der Bundeswaldinventur. Aber auch, dass es immer noch viel zu viele reine Nadelwälder gibt. Der klimaresiliente Umbau des Waldes ist eine Aufgabe für Generationen. Jule Lampe.
Oh ja, hier sieht man natürlich die Fichte und ein, zwei Eichen.
Die Förster Florian Rofka und Jobst Böttger sind besorgt. Immer mehr Bäume in ihrem Wald im Landkreis Gifhorn sind krank oder schon abgestorben. Seit Jahren eine immer größere Herausforderung.
Der Klimawandel ist im Wald angekommen. Das merken wir an nahezu allen Baumarten. Witterungsextreme wie Dürre, Stürme, aber auch Massenvermehrung von Schadinsekten haben zugenommen. Und das war so die Hauptaufgabe der letzten Jahre. Also das hat die Arbeit im Wald maßgeblich bestimmt.
Besonders die Fichten haben unter extremen Wetterereignissen gelitten. Der Bestand ist innerhalb von 10 Jahren um rund 17% zurückgegangen. Mussten früher nur einzelne Lücken aufgeforstet werden, so sind es jetzt riesige Waldflächen. Auch das beunruhigt das Institut, das im Auftrag des Bundes die Untersuchung angefertigt hat.
Das ist auch ein Hauptergebnis der Bundeswaldinventur, dass das Wachstum unserer Wälder in den letzten Jahren um 16% zurückgegangen ist. Und dadurch wird es natürlich schwieriger, weiterhin CO2 aus der Atmosphäre zu binden.
Das heißt, durch das Baumsterben geben die Wälder nun mehr Kohlendioxid ab, als sie aufnehmen. Dabei sollten sie ein wichtiger Partner sein beim Erreichen der Klimaziele. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir bezeichnet den Wald 2023 als besten Verbündeten im Kampf gegen die Klimakrise. Und heute?
Ja, einfacher wird es sicher nicht, das ist ja klar, weil wir uns eben darauf verlassen haben, dass der Wald quasi sowieso schon automatisch uns hilft bei der Erreichung der Ziele. Darum müssen wir in allen Bereichen besser werden, ob es das Thema Verkehrswende ist, ob es das Thema Wiedervernässung von Mooren ist, aber eben auch der Waldschutz spielt eine ganz wichtige Rolle.
Die beiden Förster hier in Gifhorn sehen in absehbarer Zeit jedoch nur wenig Chancen für Verbesserungen. So ist es auch zum Problem geworden, Saatgut zu bekommen. Nicht das Einzige, was fehlt.
Wir können nur ein gewisses Maß an Fläche pro Jahr umsetzen. Von der Pflanzung her, von der Pflege nachher. Das ist ja, bis das nachher ein geschlossener Bestand ist, braucht das einiges an Pflege, wo wir Personal für brauchen, eigene Forstwirte, Unternehmer, und das ist alles begrenzt.
Die Untersuchung gibt an manchen Stellen aber auch Hoffnung. Deutschlandweit gibt es wie hier in Gifhorn immer mehr Mischwälder. Sie fördern die Artenvielfalt und sind widerstandsfähiger gegen den Klimawandel.
Stefan, bei Sturm sollte man ja nicht in den Wald gehen. Können wir denn morgen noch?
So ist es. Ja, morgen können wir auf jeden Fall noch, Julia, kann man noch in den Wald gehen, aber man sollte den Regenschirm dabei haben, denn wir haben es wieder mit Tiefdruckgebieten zu tun. Und jetzt wird so langsam aber sicher der Ex-Hurricane Kirk für uns interessant. Gestern als außertropisches Sturmtief zu uns gekommen, beziehungsweise wird jetzt am Donnerstag über uns hinwegziehen. Im Gepäck zunächst warme Luft, auf der Rückseite kommt deutlich kühlere Luft zu uns, die dann im Laufe des Freitags und am Samstag unter Hochdruckeinfluss gelangt. Bis dahin müssen wir aber in dieser feuchtwarmen Luft mit reichlich Regen rechnen. Da kommt noch mal ordentlich was runter. Das meiste wird in Rheinland-Pfalz und im nördlichen Saarland herunterkommen, speziell im Hunsrück, aber auch im Hochwald, zum Teil auch im Bereich Moselsaar. 80 bis 100 Liter pro Quadratmeter sind dort bis Donnerstagabend möglich. Das ist ungefähr so viel, wie sonst im ganzen Monat herunterkommt. Dementsprechend besteht Hochwassergefahr, gerade an den kleinen Flüssen, aber auch an der Mosel zum Beispiel. Und es kann zum Beispiel auch zu Überschwemmungen von Unterführungen und Kellern kommen. Generell aber auch weiter in Nordrhein-Westfalen reichlich Regen bis rauf an die Ostsee. Heute Nacht geht es mit Regen schon los. Wir haben einerseits noch die abziehenden Reste einer Kaltfront im Osten unseres Landes. Dahinter reißt der Himmel vorübergehend mal auf. Im Süden bleibt es morgen richtig sonnig. Ansonsten, wie wir aber hier schon sehen, breiten sich neue Regenwolken über den gesamten Westen und die Mitte aus. Es schüttet teilweise kräftig, eben mit entsprechender Hochwassergefahr. Die Temperaturen gehen heute Nacht bei uns zurück auf Werte zwischen 14 Grad zum Beispiel am Niederrhein und 6 Grad im Allgäu. Morgen tagsüber wird es im Südosten am wärmsten, dort 21 bis 23 Grad, zum Teil mit Föhnunterstützung. Im Dauerregen gibt es nicht mehr als 13 bis 18 Grad. Die weiteren Aussichten für die nächsten Tage: am Donnerstag weiterhin reichlich Regen, im Süden dann das Sturmfeld dieses Tiefs. Das heißt, da kann es Sturmböen bis hin zu schweren Sturmböen geben. Vereinzelt können Bäume umgeworfen werden. Am Freitag haben wir es dann geschafft, dann haben wir nur noch im Süden Regen. Die Temperaturen, die gehen dann langsam aber sicher zurück.
Dankeschön für das Auf und Ab, Stefan Laps. So viel von uns. Hier geht's jetzt weiter mit politischem Talk und Sandra Maischberger.
Ja, und sie hat unter anderem die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, zu Gast.
Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn Sie mögen.
Tschüss.
Machen Sie es gut. Bis morgen zu den Tagesthemen. Also, tschüss.